herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Der 20. Juli 1944 ist ein wichtiges Datum für unsere deutsche Erinnerungskultur. An diesem Tag vor 81 Jahren scheiterte der Versuch, Adolf Hitler zu ermorden und dem Terror der Nationalsozialisten damit ein Ende zu setzen. Die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin, im Bendlerblock in der Stauffenbergstraße, ist einer der Orte, die uns zeigen, was damals passiert ist und warum es bis heute von großer Bedeutung für uns ist. Professor Dr. Johannes Tuchel leitet diese Gedenkstätte seit 34 Jahren. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Guten Abend.
Sie machen das seit 34 Jahren. Wie würden Sie sagen, groß ist das Interesse immer noch? Ist es gleich geblieben? Hat es zugenommen? Wie schätzen Sie das ein?
Jede Generation stellt andere Fragen an das Thema Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Dadurch verändert sich auch das Interesse. Es hat sich natürlich auch in dieser Zeit durch die Einführung von neuen Medien andere Möglichkeiten gegeben zu informieren. Das heißt, wir informieren nicht nur am historischen Ort, sondern wir haben auch die Möglichkeit, über mittlerweile 16 verschiedene Internetseiten unsere Inhalte in die ganze Welt zu verbreiten. Und daher können wir auch sehen, das Interesse ist weiterhin vorhanden.
Das heißt, Sie sind auch zeitgemäß, eben so, dass auch junge Menschen verstehen, was ihnen da vermittelt wird.
Ja, und vor allen Dingen auch, dass wir die Möglichkeit geben, sich selbst eigenständig zu informieren. Wir arbeiten sehr angebotsorientiert. Jeder kann bei uns sich über bestimmte Themen aus dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus informieren. Und das so umfangreich, wie er es möchte. Das ist seine oder ihre Entscheidung.
Es sind ja insgesamt 4 Gedenkstätten, die Sie leiten. Was gehört da alles noch dazu?
Das ist einmal die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in der Stauffenbergstraße. Das ist ebenfalls dort die Gedenkstätte Stille Helden, die an Menschen erinnert, die in der nationalsozialistischen Zeit verfolgten Jüdinnen und Juden geholfen haben. Das ist die Gedenkstätte Plötzensee. In Plötzensee sind in der nationalsozialistischen Zeit mehr als 2800 Menschen enthauptet oder erhängt worden. Das ist ein zentraler Ort, an dem wir an die nationalsozialistische Unrechtsjustiz und ihre Opfer erinnern. Und dann gibt es noch das Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt. Otto Weidt ist ein kleiner Unternehmer gewesen, ein Bürstenfabrikant, der in seiner kleinen Fabrik dort im Hinterhof Jüdinnen und Juden versteckt hat, der Pakete nach Theresienstadt geschickt hat. Der zeigte einfach, was möglich gewesen wäre, wenn viele Menschen bereit gewesen wären, Jüdinnen und Juden zu helfen. Sie waren es nicht. Darum ist das Beispiel von Otto Weidt so herausragend, dass wir ihm quasi und seinem Netzwerk ein eigenes Museum widmen können.
Über die verschiedenen Formen des Widerstands werden wir in dieser Sendung ausführlicher reden. Der Politikwissenschaftler Professor Johannes Tuchel ist zu Gast auf dem roten Sofa. Er leitet die Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Andreas Moll stellt ihn vor.
Bendlerblock, Plötzensee, Blindenwerkstatt, Otto Weidt. Gedenkstätten des deutschen Widerstands in Berlin. Er leitet sie seit Jahrzehnten, Politikwissenschaftler Johannes Tuchel. Am Jahrestag des 20. Juli gedenkt Deutschland seiner Widerstandskämpfer.
Zum einen gehört der 20. Juli 1944 ebenso wie der 17. Juni 1953 zu den wichtigen Freiheitsdaten der deutschen Geschichte. Und wir Deutschen haben nicht allzu viele Freiheitsdaten, an die wir erinnern können und auf die wir auch ein wenig stolz sein können.
Nicht nur Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg und seine Mitstreiter des 20. Juli rückt Tuchel in den Mittelpunkt, sondern alle, die im Widerstand aktiv waren. Bücher und Ausstellungen erinnern an sie, stille Helden mit einer Botschaft für heute.
Wenn Sie ansprechen, dass entsprechend wir heute natürlich auch einen wachsenden Rechtsextremismus haben, dann fordert uns dieser Tag aber natürlich auch zu einem eigenständigen politischen Engagement auf.
Sagt der Leiter der Gedenkstätten Deutscher Widerstand in Berlin, Politikwissenschaftler Johannes Tuchel.
Ja, Tuchel, warum ist das Gedenken auch nach 81 Jahren so wichtig für unsere Erinnerungskultur?
Wir Deutschen haben uns ja nach 1945 sehr schwer getan mit dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Lange Zeit wurden Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer als Verräter angesehen. Das hielt sich bis weit in die 60er Jahre. Es gab keine Pensionen, es gab keine Entschädigungen für die Witwen und Waisen. Auch selbst der am 20. Juli 1944 beteiligt nicht. Das hat alles sehr spät eingesetzt. Und man hat sehr spät erkannt, wie wichtig die Erinnerung an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus ist. Denn er zeigt zwei Dinge. Zum einen, dass politisches Handeln auch unter den Bedingungen einer totalitären Diktatur möglich war, dass man sich selbst, wenn auch unter hohem Risiko, engagieren konnte. Und damit wird es zu einer Herausforderung eigentlich an jeden, der damals gelebt hat. Vielleicht haben wir uns deshalb so schwer damit getan. Du hättest auch selbst etwas machen können. Und der zweite Punkt in der Erinnerung an den Widerstand ist natürlich, wenn Sie es ins Heute übersetzen, dass es zeigt, wie viel einfacher politisches Engagement ist in einer parlamentarischen Demokratie, wenn wir die mutigen Männer und Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus sehen.
Wenn man sich heute unterhält mit Jüngeren und auch Gleichaltrigen, dann hat man immer das Gefühl, fast alle Deutschen waren im Widerstand. Also dass die Erinnerung, die Vergangenheit verzerrt sich ja auch, wenn man zurückblickt. Wie viel waren es denn überhaupt prozentual?
Ich traue mich nicht, diese einstellige Zahl, die im unteren Bereich liegt, auszusprechen. Aber wir können davon ausgehen, dass es nur ein ganz, ganz geringer Bruchteil der Deutschen gewesen ist, die etwas gegen die nationalsozialistische Diktatur in irgendeiner Form übernommen haben. Es verkehrt sich in der Tat. In der Memo-Studie etwa, die über die Erinnerungskultur in Deutschland vor einigen Jahren gemacht worden ist, da waren es im Jahre 2020 über 20% der jungen Deutschen, die dachten, sie hätten unter ihren Vorfahren Menschen, die entweder im Widerstand waren oder Jüdinnen und Juden geholfen. Eine völlige Verkennung der Realität. Aber es ist natürlich viel einfacher, dass ich sage, ich habe unter denen, die vor mir waren, jemanden gehabt, der etwas Gutes gemacht hat, als zu sagen, ja, ich stamme aus einer Tätergesellschaft.
Ja, ja. Wenn man sich die Männer um Graf Stauffenberg anguckt, was war das für eine Gruppe, die das letztendlich dann gewagt hat?
Der 20. Juli 1944 ist ja nicht nur ein militärisches Ereignis, sondern sie haben beim 20. Juli 1944 etwa 300 Personen, 150 Offiziere und etwa 150 Zivilisten. Denen war eines wichtig, oder wenn Sie so wollen, drei Dinge wichtig. Das erste war, sie wollten in Deutschland wieder einen Rechtsstaat errichten, der ja im Jahr 1933 abgeschafft worden war. Sie wollten aber auch den Krieg beenden und damit auch die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen. Und ganz wichtig war für sie eben auch, dass sie keine Militärdiktatur in Deutschland errichten wollten, sondern man wollte in irgendeiner Form dann zu einer Demokratie kommen, ob in ständischer Form, ob als Parteiendemokratie. Das war wie alles nach dem 20. Juli 1944, wäre völlig offen gewesen. Mhm. Aber es ging um die Wiederherstellung des Rechtsstaats in Deutschland als oberstem Ziel.
Wie lange haben die das vorbereitet?
Die konkreten Planungen für das, was dann im Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 kulminierte, können Sie etwa auf den Herbst 1943 zurückführen. Im Herbst 1943 kommt Stauffenberg nach Berlin. Er hat es dann verstanden, mit Hilfe auch von Henning von Treske und anderen, dass die sogenannten Walküre-Befehle, die eigentlich gedacht waren, um Aufstände von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern niederzuschlagen, dass die umgearbeitet wurden in eine Staatsstreichplanung. Dann im Sommer 1944 lief dann alles sehr schnell. Anfang Juli 1944 ist Stauffenberg Chef des Stabes bei Generaloberst Fromm, dem Chef der Heimatverbände. Das war eine ganz wichtige Position, denn er brauchte ja Zugang zu Hitler, wenn er das Attentat als Auslöser für den Umsturzversuch verüben musste. Und am 6. Juli etwa entschließt er sich, das Attentat selbst zu wagen, obwohl er auch in Berlin benötigt wird, um die Operation Walküre auszulösen. Sie merken, es sind Zivilisten, es sind Offiziere, aber es sind sehr, sehr wenige. Trotzdem, die Gestapo ist ihnen vor dem 20. Juli 1944 nicht auf die Spur gekommen.
Und das ist ja schon erstaunlich, ne?
Das ist erstaunlich, weil es ein relativ großes und breites Netzwerk gewesen ist, wie Linda von Kaiserling auch in ihrer Studie gezeigt hat. Einfach unterschiedliche Kreise, unterschiedliche Gruppen, die sich zusammengefunden haben. Aber wie gesagt, immer aus einer kleinen Minderheitsposition verhandelt.
Herr Dure, Sie sind ja absoluter Experte. Ich habe schon gesagt, seit 34 Jahren leiten Sie die Gedenkstätte. Sie haben zwei Bücher geschrieben. Was ist da schiefgelaufen? Also warum, es hätte ja auch klappen können, dieses Attentat.
Es hätte auch klappen können. Der Sinn dieses Attentates war, quasi Hitler zu töten, um damit die Voraussetzungen für den Umsturz zu schaffen. Es sollte in Berlin darüber informiert werden dann. Von der Wolfschanze aus sollte in Berlin Bescheid gesagt werden, dass Hitler tot ist. Und dann hätte man die Operation Walküre ausgelöst. Das Problem war, 5 Tage zuvor, am 15. Juli, sollte das Attentat schon einmal stattfinden. Stauffenberg hatte so viele Besprechungen, dass er an diesem Tag nicht mal den Zünder irgendwie betätigen konnte. Aber Dadurch am 20. Juli selber ist die Nachricht nicht nach Berlin gelangt, als die Bombe, 12.42 Uhr hatten sie ja im Trailer drin, gezündet worden ist. Das heißt, man wusste in Berlin nicht, dass Hitler tot ist. Und man fürchtete einfach, einen zweiten Fehlalarm einer Operation Walküre sich nicht leisten zu können. Das heißt, erst als Stauffenberg nach Berlin zurückgekommen ist, da ist es so gewesen, dass er gegen 15.30 Uhr dann im Bendlerblock angerufen hat vom Flugplatz aus und denen gesagt hat, ja, Hitler ist tot. Das war seine feste Überzeugung. Mhm. Auf der anderen Seite hatte Hitler und seine Umgebung noch nicht erkannt, dass ein Staatsstreich dahinter kam. Das heißt, es hätte die Möglichkeit gegeben, dass, wenn in Berlin die Operation Walküre ausgelöst worden wäre, dass es dann eine Möglichkeit gegeben hätte, dass die Truppen, die eben nach dem System von Befehl und Gehorsam marschiert wären, dass es das geklappt hätte. Mhm. Sie haben die Fotos oder die Bilder eben der zerstörten Lagerbaracke ja auch gezeigt. Das Problem ist, dass ein Großteil der Explosionswucht nach unten und durch die Fenster gegangen ist. Das zweite Problem, Stauffenberg hatte nur eine Sprengladung in der Aktentasche drin, weil er bei den Vorbereitungen gestört worden war. Aber noch einmal, es hätte ein Zeitfenster gegeben. Der zweite Punkt ist, als die Operation Walküre dann ausgelöst wird, etwa gegen 17 Uhr, da ist es dann so, dass das plötzlich nicht als großartiges, schnelles Rundschreiben abgesetzt wird, sondern als geheimes Fernschreiben. Stellen Sie sich bitte die damaligen Kommunikationsbedingungen nicht so vor wie die heutigen, wo Sie über Ihr Smartphone jeden Punkt der Welt in wenigen Dingen erreichen. In der Wolfschanze wusste man nicht, was in Berlin los war. Das erkannte man erst nach 18 Uhr. Etwa gegen 18.30 Uhr, 18.28 Uhr, lief die Nachricht von Hitlers Überleben erstmals über den Rundfunk. Und das ist der Punkt, an dem aus meiner Sicht alles gekippt ist. Truppen, die möglicherweise bereit gewesen wären, sich den Verschwörern anzuschließen, haben sich dann zurückgehalten. In Paris, in Prag und in Wien gelang es, Teile der Gestapo und des SD gefangen zu setzen. Da hat es funktioniert. Andererseits ist es tatsächlich so gewesen, dass die Kommunikationsbedingungen eine Rolle spielten, dass die Verschwörer es nicht verstanden haben, wir sind hier ja beim NDR, den Rundfunk unter ihre Kontrolle zu kriegen, sondern dass der Großdeutsche Rundfunk, wie er damals hieß, weitersenden konnte. Mhm. Und das waren natürlich alles fatale Dinge. Nochmal, gut geplant, zu wenig und dann eben auch einige fatale Dinge, die dieser geringen Zahl an Beteiligten geschuldet war.
Sie haben das eben schon mal angedeutet. Wie minutiös war denn geplant, was danach passieren sollte, wenn es geklappt hätte? Wie wäre das weitergegangen dann?
Es gab erstmal eine Planung dafür, was sollte in Berlin passieren. Es sollten wichtige Stellen, etwa das Gebäude des Reichssicherheitshauptamtes, die Ministerien und anderes, erst einmal besetzt werden. Die Pläne selbst, die Verschwörer hatten, sie hatten eine zivile Regierung, die sie an die Macht bringen wollten. Diese zivile Regierung sollte dann, so war die Hoffnung, mit den Alliierten verhandeln, dass man zumindest zu einem Waffenstillstand kommen würde, um den Krieg möglichst schnell zu beenden. Wie realistisch das ist, seit 1943 gab es die Forderung nach der bedingungslosen Kapitulation durch die Alliierten, das können wir heute alles nicht mehr sagen. Aber man wollte mit dem Reichsverweser Ludwig Beck an der Spitze eine zivile Übergangsregierung schaffen und die Zeit des Militärs rechts so knapp wie wenig halten. Es gab einen Befehl, der am selben Tag noch aus dem Bendlerblock kommen sollte, dass die Insassen der Konzentrationslager befreit werden sollten. Es gab einen Befehl, dass die Presse wieder frei werden sollte. Es gab einen Befehl, dass entsprechend auch schon Angehörige von SS und hohe Nazi-Funktionäre verhaftet waren. Gute Pläne, gute Ideen.
Und man hat die Hauptpersonen hat man ja sofort erschossen, ne? An demselben Tag.
Am selben Abend sind es dann regimetreue Offiziere. Es sind keine Beteiligten von außen gewesen, sondern regimetreue Offiziere, die genau in dem Gebäude des Bendlerblocks dann Generaloberst Fromm befreit haben, die dann Stauffenberg und seine Freunde festgesetzt haben. Und dann befiehlt Fromm schlicht und einfach die Erschießung von Stauffenberg und seinen drei Freunden. Generaloberst Beck kriegt die Gelegenheit zum Selbstmord. Das geht nicht. Dann wird er auf Befehl von Fromm auch von einem Feldwebel dann erschossen. Gegen Mitternacht etwa, von der Nacht vom 20. auf den 21. werden Stauffenberg und seine drei Freunde, seine drei Mitverschworenen im Hof des Bendlerblocks erschossen. Glatter Mord, zwei Interpretationen. Fromm wollte Stauffenberg und seine Freunde vor den Fängen der Gestapo schützen. Zweite Interpretation, Generaloberst Fromm wollte nicht davon ausgehen, dass er möglicherweise beteiligt werden könnte und dass über seine Dinge, die er am 20. Juli gemacht hat, von den dreien hätten Aussagen gemacht werden. Sie sehen, wir können die Ereignisse rekonstruieren, aber es gibt dennoch immer Dinge, die man unterschiedlich interpretieren kann.
Ja, ein paar Fragezeichen bleiben immer. Wehrhaft sein, Widerstand leisten, das kann auch bedeuten, eine totale Kehrtwende von alten Überzeugungen zu machen, sich Fehler einzugestehen. Widerstandskämpfer Cäsar von Hofacker war, wie seine Enkelin sagt, kein ungebrochener Held, aber dafür umso menschlicher. Julia Luna hat sie getroffen.
Morgen werden wieder 100 Geiseln erschossen und 1500 Juden nach dem Osten deportiert. Es ist zum Verzweifeln.
Zeilen, die der damals 45-jährige Cäsar von Hofacker als Besatzungsoffizier aus Paris schreibt, mitten im Zweiten Weltkrieg. 2,5 Jahre später wird er mit weiteren Widerstandskämpfern einen Umsturz gegen Hitler wagen. Seine Enkelin Valerie Riedesel hat sich mit seinem Leben intensiv auseinandergesetzt.
Mein Großvater steht für den Widerstand in Paris. Was man vielleicht heute nicht so weiß, ist, dass das Ganze eine Vorgeschichte hatte, dass er nicht ein Widerstandskämpfer der ersten Stunde war, sondern dass er sich 1933 sehr von Hitler und auch vom Nationalsozialismus verlocken ließ.
Eine Zeitreise durch Briefe und Notizen. Mit 23 unterstützt Cäsar von Hofacker als Vorsitzender des Nationalen Studentenbunds Tübingen nach anfänglichem Zögern den sogenannten Aria-Paragraphen, der Juden ausschloss.
Denn in seinen Adern rollt, und wenn er noch so sehr als Deutscher sich zu fühlen glaubt, fremdes Blut und fremdes Wesen.
Das ist etwas, wo ich wirklich eine Gänsehaut bekomme, wenn ich an heute denke. Wenn ich sehe, dass der Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsradikal eingestuft hat, weil sie nämlich genau diese völkische Unterscheidung trifft zwischen Deutschen und den sogenannten Passdeutschen. Das geht in ganz genau die gleiche Richtung.
Mit der Machtübernahme Hitlers 1933 ist auch Cäsar von Hofacker überzeugt, dass nur so Deutschland wirtschaftlich, militärisch wieder nach vorne kommt.
Ich trete jetzt der Partei bei, da man außerhalb vollkommen Statist der Weltgeschichte ist. Hitler ist nun einmal das deutsche Wunder.
Er war überzeugt davon, dass zunächst einmal mit einem harten Besen gekehrt werden müsse, dass hart durchgegriffen werden müsse. Und er war bereit, das zuzulassen. Er hätte sehr gut Mein Kampf lesen können. Er hätte sehr gut sich alle Äußerungen Hitlers, die es auch schon zu dem Zeitpunkt gab, zu Gemüte führen können, um zu sehen, dass Hitlers Ziele völlig andere waren als seine eigenen. Das alles hat mein Großvater ausgeblendet.
Doch das Bild bekommt Risse. Spätestens, als er 1940 als Besatzungsoffizier nach Paris versetzt wird. Konfrontiert mit brutaler Machtpolitik, Gräueltaten. Die Abkehr deutlich, als er über einen erlebten Gottesdienst schreibt. Eine Hommage an die Gemeinschaft, an das menschliche Miteinander.
Wie sehr wir Menschen diese gemeinsame fromme Demut brauchen, weil wir ohne sie Gefahr laufen, entweder größenwahnsinnig oder zu Bestien zu werden.
Am 20. Juli 1944 unterstützt er seinen Cousin Klaus Schenk Graf von Stauffenberg bei dem Versuch, Hitler zu stürzen, indem er in Paris einen Putsch organisiert, Gestapo und SS festsetzen lässt. Doch der Plan scheitert. Die Widerstandskämpfer werden hingerichtet.
Ich empfinde den Weg meines Großvaters als sehr menschlich. Er war eben kein ungebrochener Held. Und hat es dennoch geschafft, Fehler zu erkennen und irgendwo einzugestehen und dann noch einmal einen anderen Weg zu gehen. Das bewundere ich wirklich sehr.
Herr Durrell, ist das typisch? War das bei vielen der anderen Männer um den 20. Juli auch so, dass die anfangs noch auf Hitlers Seite waren?
Sie haben im Jahr 1933 in Deutschland einen Rausch der nationalen Begeisterung. Man will den Friedensvertrag von Versailles von 1919 weghaben. Gerade auch Soldaten und Offiziere sprechen sich dafür aus, dass man nicht mehr mit nur 100.000 Mann ein Heer hat, sondern wollen eine Aufrüstung. Man möchte Deutschlands Vormachtstellung in der Welt wiederhaben. Hitler selbst hat nie einen Zweifel bei der Hohen Generalität gelassen, was er wollte, dass er schon 1933 im Prinzip auch den Eroberungskrieg plant. Das haben aber viele nicht erkannt, wie auch viele Deutsche ja überhaupt im Jahr 1933 nicht erkannt haben, was da auf sie zukommt und wogegen man sich eigentlich wehren müsste. Sie haben in den Kreisen, wenn Sie so wollen, der Funktionseliten, also der Wehrmacht und der Beamtenschaft, Leute, die Hitler unterstützen, nicht weil sie Nationalsozialisten sind, das waren viele auch, aber auch weil sie denken, Deutschland müsse wieder seinen angestammten Platz in der Mitte Europas haben. Das ist aber so, dass viele von denen dann, die ihren Weg in den Widerstand finden, nicht viele, aber es waren welche da, dass die dann eben nach 1939 und nach 1941 auch die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen sehen und das für sie ganz stark, für viele Offiziere, die Motivation ist, sich gegen Hitler zu wenden und dann später eben auch zu versuchen, das Regime zu stürzen.
Es gab ja, und damit kennen Sie sich ja sehr gut aus, auch andere Widerstandsgruppen, zum Beispiel die Frauen. Die Frauen haben ja eine wichtige Rolle gespielt. Was waren das für Menschen und wie haben die sich engagiert?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das ist tatsächlich ein Thema, das erst überhaupt in den letzten Jahren in den Blickpunkt auch der Forschung, auch in einem großen Projekt bei uns geraten ist. Man hat auch die Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus lange Jahre übersehen. Man hat ihnen nicht den ihren gebührenden Platz eingeräumt. Deshalb gab es im Jahr 2019 einen Bundestagsbeschluss. Frauen haben gemeinsam, etwa in der Widerstandsgruppe Rote Kapelle, mit ihren Männern, aber auch alleine Widerstand geleistet. Sie finden vor allen Dingen ab 1943 eine Vielzahl von regimekritischen Äußerungen von Frauen, die den Staat kritisieren, die offen auf Hitler schimpfen. Und das Regime reagiert mit einer ganz harten Bedrohungslage darauf, dass viele dieser Frauen in den Jahren 1943 bis 1945, die das System kritisiert haben, zum Tode verurteilt werden und hingerichtet werden. Ansonsten finden sie Frauen, außer beim Militär, in allen Widerstandsgruppen.
Gibt es da so herausragende Figuren, die Ihnen in den Sinn kommen, an deren Schicksal man das besonders gut sieht, was die damals für eine Rolle gespielt haben?
Sie haben beispielsweise bei der sogenannten Roten Kapelle die Schülerin Liane Berkowitz. Liane Berkowitz ist ein junges Mädchen, das sich mit ihrem Freund zusammentut, das Kontakte hat zu anderen, die sich gegen Hitler engagieren, die bereiten Flugblätter vor. Aber Liane Berkowitz selbst ist und beispielsweise an einer Klebezettelaktion beteiligt. Eine Klebezettelaktion, als im Mai 1942 in Berlin kleine Klebezettel, nur so groß, Krieg, Hunger, Lüge, Gestapo, wie lange noch, angebracht werden. Die tarnen sich als Liebespaare, umarmen sich, bringen diese Zettel an gegen eine nationalsozialistische Propagandaausstellung. Im Rahmen der Aufdeckung der Gruppe wird Liane Berkowitz, die zu dieser Zeit im September 1942 auch schwanger ist, wird sie dann festgenommen und nur wegen dieser Beteiligung an dieser Klebezettelaktion zum Tode verurteilt vom Reichskriegsgericht. Man sagt ja immer, Hitler hat von sowas nicht gewusst und so weiter. Wir haben ein Dokument, auf dem Hitlers Unterschrift steht, der unter anderem auch die Hinrichtung von Liane Berkowitz, die Enthauptung einer 19-jährigen Schülerin, anordnet. Liane Berkowitz war schwanger. Sie hat im April 1943 ihr Kind bekommen. Ihr Verlobter, von dem sie das Kind hatte, ist auch zum Tode verurteilt worden. Sie ist im August hingerichtet worden, 1943. Ihr Mann, ihr Verlobter im Mai 1943. Das kleine Kind, das sie entbunden hatte, ist dann im Oktober 1943 in irgendeinem Krankenheim vermutlich verhungert oder durch eine Lungenentzündung ums Leben gekommen. Das heißt, nur weil eine junge Frau Klebezettel geklebt hatte, ist sie zum Tode verurteilt worden. Vater, Mutter, Kind in einem Jahr alle tot. Das macht das Risiko deutlich, in dem selbst solche kleineren Aktionen standen.
Schrecklich. Diese Dokumente, Sie haben ja unglaubliche Dokumente und auch eine Vielzahl, aus denen Sie diese Schicksale rekonstruieren können. Woher haben Sie die alle? Wie kommen Sie daran?
Das ist ganz unterschiedlich. Zum einen sind es natürlich die Akten der Verfolger. Zum anderen sind es etwa auch gerade beim Fall Liane Berkowitz Briefe und Kassiber, die sie aus der Haft nach draußen schmuggeln konnte, wo die ganze Verzweiflung dieses jungen Mädchens deutlich wird. Die versucht, dass ihr Kind dann noch orthodox getauft werden kann, die ihr Kind ihrer ihrer Mutter übergeben möchte. Das sind Quellen, aus denen wir schöpfen können. Es geht darum, Schicksale von Menschen zu rekonstruieren und die Menschen auch zu zeigen, wie sie gewesen sind. Das Foto, das Sie eben hier gezeigt haben, ist die Gestapo-Aufnahme von Liane Berkowitz, die sehr oft gezeigt wird, weil es von ihr eben wenig Fotos gibt. Einige sind in den letzten Jahren aufgetaucht, aber das ist nicht mehr die mutige Widerstandskämpferin, sondern das ist schon diejenige, die in der Haft der Gestapo ist. Und wenn Sie sich diese traurigen Augen angucken, dann sehen Sie auch, das ist schon jemand, der ahnt, was auf ihn zukommen kann.
Schrecklich. Es gibt so viele Einzelschicksale. Was Sie schon erwähnt haben, es gab ja eben auch die Form des Widerstandes, dass Menschen Juden geholfen haben, sie versteckt haben und sich auf diese Art und Weise eingesetzt haben. Da ist ein ganz wichtiges Beispiel eben diese Blindenwerkstatt Otto Weidt, die Sie schon erwähnt haben. Was verbirgt sich dahinter? Was war das für ein Mann, dieser Otto Weidt?
Otto Weidt ist ein Kleinunternehmer gewesen, ein Bürstenunternehmer. Er ist jemand gewesen, der mit Mut und Fantasie sich den Nationalsozialisten entgegengestellt hat. Das hängt mit seiner Prägung zusammen. Er kam aus der deutschen anarchistischen Bewegung des Kaiserreiches. Und es ist so gewesen, dass Otto Weidt dann eben in den 30er Jahren, vor allen Dingen dann ab 1939, 1940, als die Situation für Jüdinnen und Juden in Berlin immer bedrohlicher wurde, er zuerst viele bei sich eingestellt hat und sie damit vor der Deportation gerettet hat. Als die Berliner Jüdinnen und Juden dann 42, 43 deportiert wurden, hat er für sie Verstecke in der Stadt gesucht. Also er hatte nicht nur in der Rosenthaler Straße sein eigenes Gebäude, in dem er ganz hinten am Ende eben ein Versteck hatte, in dem die Familie Horn über Wochen hinweg und über Monate hinweg, kann man sich kaum vorstellen, diese Enge, dort gelebt haben. Und er hat es dann auch geschafft, als ein Teil seiner Belegschaft dann auch deportiert worden ist, dass er in wenigen Monaten mehr als 150 Pakete und Päckchen mit Lebensmitteln in das Ghetto Theresienstadt geschickt hat. Das hat er nicht alleine gemacht, er hat es mit Freunden und Freundinnen gemacht, auch mit aus dem Milieu um den Alexanderplatz, der dort in der Nähe war, mit der Prostituierten Hedwig Porschütz beispielsweise zusammengearbeitet. Aber am Nachkriegsschicksal auch dieser Menschen können Sie sehen, dass die Hilfe für verfolgte Jüdinnen und Juden lange Jahre nicht als Widerstand gewertet worden ist. Noch in den 50er Jahren hieß es, dass Hilfe für Jüdinnen und Juden nicht als Widerstand gegen den Nationalsozialismus gewertet werden kann. Rechtsprechung im Bundesentschädigungsrecht. Völlig bizarr, denn wenn Sie einem verfolgten Juden oder einer verfolgten Jüdin halfen, dann trafen Sie die nationalsozialistische Ideologie ins Herz, ins Mark. Die wollten alle Juden töten. Otto Weidt und sein Freundeskreis, die wollten die Juden retten. Hedwig Porschütz, die ich eben erwähnte, wurde 1944 von einem Sondergericht in Berlin zu einer Zuchthausstrafe verurteilt, kam völlig verarmt wieder in Berlin an. Und als sie in den 50er Jahren versuchte, eine kleine Rente oder eine Entschädigung zu erhalten, da zog die zuständige Behörde das Sondergerichtsurteil aus 1944 heran und ihr wurde eine Entschädigung verweigert, selbst wenn sie ehrenvoll gehandelt hätte bei ihrem Lebenswandel, da sie häufig Umgang mit fremden Männern gepflegt habe, könne sie nicht in das Ehrungsprogramm mit eingezogen werden. Sie starb völlig verarmt dann in den 1970er Jahren. Das heißt, dieses Thema ist tatsächlich erst ein Thema, das von Inge Deutschkron und anderen erst dann ab dem Jahr 2000 etwa in das stärker das Licht der Öffentlichkeit gerückt werden kann. Und heute zeigt uns dieses Thema Zivilcourage. Was kannst du selbst machen? Was hättest du auch in der NS-Zeit damals machen können? Das stellt natürlich an uns die Frage, wie hätten wir uns selbst verhalten?
Was haben Sie sich diese Frage mal gestellt?
Ich stelle sie mir oft. Und je mehr ich weiß, desto skeptischer werde ich auch mir selbst gegenüber. Denn wir haben keine Ahnung, in welche Prüfungssituationen wir eines Tages geraten können. Ich lehne es ab, dass man sagt, diejenigen, die unter der Gestapo-Folter andere verraten haben, dass die man auch nicht zum Widerstand zählen dürfte oder so. Nein, man muss sich wirklich fragen, wie würde man selbst reagiert haben in dieser Zwangs- und Drucksituation? Und ich habe große Hochachtung. Sie haben vorhin gesagt, schrecklich. Das Verfolgungsschicksal ist schrecklich. Aber der Mut dieser Menschen, die sich dem Nationalsozialismus entgegen haben, der ist für mich immer wieder faszinierend. Und je mehr ich weiß und je mehr Lebensgeschichten ich sehe, dann weiß ich auch, dass ich mit dem Erzählen dieser Lebensgeschichten auch heute Menschen aller Altersgruppen erreichen kann.
Und Sie haben ja auch schon häufiger gesagt, jeder Einzelne, der im Widerstand war, fasziniert Sie, weil das ja, jede Geschichte ist ja anders.
Ja, das ist eine Frage, die interessanterweise Journalisten immer stellen, nicht immer, aber sehr häufig stellen und sagen, welcher liegt Ihnen denn nun ganz besonders am Herzen? Nein, das kann ich nicht sagen, weil die Geschichten alle so unterschiedlich sind, weil es ein ganz spezieller Mut gewesen ist. Schauen Sie, wenn Sie sich auch schon die Zeit vorher angucken, die Zeit vor 1933, dann haben Sie etwa mit der Organisation des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, eine Organisation, die über 3 Millionen Republikverteidiger in sich hatte. 3 Millionen Menschen in der deutschen Erinnerungskultur bis weit in die 2000er Jahre überhaupt nicht vorhanden. Das waren die, die eine wehrhafte Demokratie wollten. Von denen sind eben viele gleich auch 1933 erschossen worden. Für mich ist dieses Beispiel einer großen Organisation gerade heute deshalb interessant, denn wir müssen uns ja auch die Frage stellen, wie kann unsere Demokratie verteidigt werden? Da ist das Reichsbanner nicht eine unmittelbare Handlungsanleitung. Aber es zeigt, es hat auch vor 1933 Menschen gegeben, die sich zusammengeschlossen haben, um den aufkommenden Nationalsozialismus zu bekämpfen. Mhm.
Es gab noch eine andere Form von, man sollte es vielleicht nicht Widerstand nennen, aber auf jeden Fall von Opposition gegen die Nationalsozialisten. Das war nämlich die Musik. Swing und Jazz galten ja bei den Nazis als entartete Musik. Trotzdem gab es vor allem in Hamburg eine Szene von ungefähr 1000 aktiven Swing-begeisterten jungen Leuten. Konflikte mit dem NS-Regime nahmen sie in Kauf. Christoph Hemke hat 3 Bremer Historikerinnen bei ihren Forschungen zur Swing-Jugend begleitet.
Und dann vielleicht auch Schreie aus der Folterkammer.
Sie wollen nachempfinden, wie es sich anfühlte, hier inhaftiert zu sein. 3 Bremer HistorikerInnen im Keller der ehemaligen Gestapo-Zentrale an der Stadthausbrücke in Hamburg. Sie forschen zur Geschichte der Swing-Jugend in der NS-Zeit.
Bei diesen Konzerten im Curio-Haus, Tanzveranstaltungen im Alster-Pavillon waren regelmäßig bis an die 400 bis 500 Jugendliche. Und wenn es dann zu einer Polizeirazzia gekommen ist, wurden diese dann verhaftet und kamen dann eben auch hier ins Stadthaus. Und es ist gut denkbar, dass sie diesen Gang, diesen sogenannten Seufzergang, hier auch gehen mussten.
Swing-Jugendliche kleideten und schminkten sich oft nach englischem Vorbild. Sie hörten ihre Musik auf Koffergrammophonen überall dort, wo sie sich trafen.
Das war deren Weg, wie sie sich ausleben können, wie sie dann ihre eigene Clique waren. Swing-Jugendliche wollten lieber sich frei bewegen, anstatt in diesem Marschschritt der Hitlerjugend zu sein. Und da sagt man auch lieber den Tanzschritt des Swings als den Gleichschritt der Hitlerjugend.
Ein Swing-Jugendlicher war Günther Discher. 3 Monate saß er im Polizeigefängnis in Fuhlsbüttel, dann 2 Jahre im Jugend-KZ Moringen. Er überlebt und berichtet später.
Wir wollten unser Leben selbst gestalten. Das war das Problem. Und dass man damit aneckte, wir haben immer gedacht, Gott, dann kommt man in ein Gefängnis, da kriegt man sein Essen. Und wenn die Zeit rum ist, dann kommt man wieder raus.
Ein Irrtum. Die Swing-Jugend längst im Visier höchster NS-Stellen, wie ein Brief an Reichsminister Goebbels vom August 1941 zeigt.
Es handelt sich hier zum Teil um degenerierte und kriminell veranlagte, auch mischblütige Jugendliche, die sich zu Cliquen bzw. musikalischen Gangsterbanden zusammengeschlossen haben und die gesund empfindende Bevölkerung durch die Art ihres Auftretens und die Würdelosigkeit ihrer musikalischen Exzesse terrorisieren.
Ähnliches wird in einem NS-Propagandafilm über die Swing-Jugendlichen behauptet.
Weil man ihnen keinen Straftatbestand vorwerfen kann und nachweisen kann, versucht man es eben hier mit sittlicher Verwahrlosung und versucht auf diese Art und Weise die komplette Swing-Jugend zu diskreditieren und zu kriminalisieren.
Kriminalisiert wurden auch Inga und Jutta Martlung. Nach dem Krieg erklärt Inga in einer eidesstattlichen Versicherung:
Meine Inhaftierung und diejenige meiner Schwester beruhten darauf, dass wir uns aus innerer Überzeugung gegen den Nationalsozialismus aufgelegt hatten und dass wir beide vor unserer Verhaftung einem Kreise junger Leute angehörten, welche es sich zum Ziele gesetzt hatten, gemeinsam durch Propaganda dem Nationalsozialismus Abbruch zu tun.
Sie schreibt, gemeinsam durch Propaganda. Das ist für mich auch mehr als nur jetzt Swing-Jugend und Musik hören und tanzen. Also ich frage mich, ob sie da, also wie die noch agiert haben in diesem Kreise junger Leute.
Um die Zeit in der Haft besser zu überstehen, sangen Günther Discher und seine Freunde im KZ heimlich Louis Armstrongs Jeepers Creepers. Die Bremer HistorikerInnen nehmen das Lied auf in die heutige Zeit.
Darauf haben wir dann eine Choreo entwickelt und die haben wir zum Gedenken an 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai getanzt.
Der Swing, eine Musik, ein Lebensgefühl von Freiheit, von Diktaturen nicht zu brechen.
Herr Tuche, wie wichtig war auch sowas, diese Art von Opposition?
Ganz eindeutig. Im Beitrag ist ja auch von Ihnen Rede von etwa in Hamburg 1000 Jugendlichen gewesen. Schätzungen gehen davon aus, dass 400 etwa irgendeiner Zwangsmaßnahme ausgesetzt waren und 40 bis 70 sogar in ein Jugendkonzentrationslager gekommen sind. Das heißt, das Regime verfolgte alle Formen dessen, was nicht in die sogenannte Volksgemeinschaft, was ja das Ziel war, reinpasste. Und jemand, der eigenständig denken kann, der seine eigene Musik hören möchte, kann natürlich auch eine Gefahr sein, sodass sie dann auch entsprechend Überleitungen haben später dann, wenn sie in einem Jugendkonzentrationslager waren, sind sie da nicht als überzeugter Nationalsozialist rausgekommen, sondern genau als das Gegenteil. Das heißt, sie finden dann einige, die in der Swing-Jugend gewesen sind, später dann auch in anderen Widerstandsgruppen. Abweichendes Verhalten von der Norm der Volksgemeinschaft und damit eine Herausforderung. Mhm.
Was mich interessiert, ich habe es ja schon gesagt, Sie machen das ja seit 34 Jahren, leiten Sie ja die Gedenkstätte. Was ist Ihre persönliche Motivation, sich so intensiv seit so langer Zeit mit diesem Thema zu beschäftigen?
Das ist immer eine schwierige Frage. Ich selbst habe meinen Forschungsbereich auf zwei Themen erweitert. Zum einen bin ich jemand, der sich lange Jahre intensiv mit Konzentrationslagern beschäftigt hat, der sich mit der geheimen Staatspolizei beschäftigt hat und dann aber auch eben seit Mitte der 80er Jahre gemeinsam mit meinem Freund und Kollegen Peter Steinbach, der ja in Deutschland sich sehr intensiv für den integralen Widerstandsbegriff eingesetzt hat und in heftigen Kämpfen durchgefochten hat. Das war der Punkt, seitdem ich mich mit dem Widerstand beschäftigt habe. Und ich kann nur sagen, mich faszinieren diese Geschichten der Menschen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Ich bin, wenn ich im Moment auf die 1950er Jahre schaue und wenn ich sehe, wie mit diesen Menschen nach 1945 umgegangen worden ist, dass auch die großen Parteien sich um die Menschen, die sich in ihnen gesammelt haben, dass denen oftmals die Integration der ehemaligen Nationalsozialisten wichtiger war als die Ehrung der Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer, die sie in ihren eigenen Reihen hatten, dann versuche ich zu begreifen, was dort geschehen ist. Motivation, die Erinnerung an diese Menschen aufrechtzuerhalten, an alle, die sich gegen Nationalsozialismus entgegengestellt haben, die versucht haben, sei es in Deutschland, sei es im Exil, sei es auch etwa aus der Kriegsgefangenschaft heraus, die eigenständig gedacht haben und über das eigenständige Denken zu eigenständigem Handeln gegen den Nationalsozialismus gekommen sind. Das fasziniert mich und das wird mich auch immer noch weiter faszinieren.
Das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema. Sie haben auch schon gesagt, wir haben ja schon darüber gesprochen, eben über den Einzelnen, die Einzelne, der Einzelne, was wir tun können. Wie konkret könnte dieses Engagement aussehen angesichts Parteien wie der AfD und der Gefahr, in der unsere Demokratie ja auch geraten könnte, wenn das immer noch mehr wird?
Da muss man zwei Dinge trennen. Das eine ist, dass die AfD ja auch versucht, den 20. Juli 1944 zu kapern. Ganz eindeutig. Sie versucht, sich auf Stauffenberg zu berufen. Völliger Unsinn. Oder etwa auf Hans und Sophie Scholl. Hans und Sophie Scholl würden AfD wählen, hieß es vor einigen Jahren. Und zwar, weil Hans und Sophie Scholl, so ein AfD-Sprecher, damals Widerstand gegen den Zeitgeist geleistet hätten, wie es die AfD heute tue. Nein, Hans und Sophie Scholl haben nicht Widerstand gegen den Zeitgeist geleistet. Sie haben ganz konkret sich gegen eine Diktatur gewandt. Die AfD wird heutzutage als eine gesichert rechtsextreme Partei angesehen. Und es ist für mich unbegreiflich, dass dieses Wachstum dieser Partei in einer gefestigten Demokratie wie der Bundesrepublik Deutschland so möglich gewesen ist. Wir haben in Deutschland immer einen, wenn Sie so wollen, Prozentsatz etwa von 20%, mal mehr, mal weniger Menschen gehabt, die über ein gesichert rechtsextremes Weltbild verfügten. Da sind lange Jahre auch noch Strukturen aus der nationalsozialistischen Zeit wach geworden oder weitergewirkt. Heute ist es eigentlich auch eher so, dass sie ja viele Menschen haben, die plötzlich wieder dieses Gedankengut aufnehmen. Die Trennung, wie es auch Valerie Redesel angesprochen hat, die Trennung in echte Deutsche und Passdeutsche. Unbegreiflich. Was kann man tun?
Wir haben leider ganz kurz.
Ja. Selbst was machen, sich selbst engagieren, was Eigenes tun.
Gut. Und toll, dass Sie das uns so eindringlich in dieser Sendung geschildert haben. Morgen haben wir auch wieder eine Sendung. Dann kommen die Hosts von Eat, Read, Sleep, dem Podcast Katharina Marenholz und Daniel Kaiser. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Und lassen Sie es sacken. Das waren sehr, sehr wichtige Botschaften, die wir heute gehört haben. Danke fürs Zuschauen.
Vielen Dank. Ja.